Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Für unsere heutige Sendung habe ich mich mal im Hamburger Zentrum umgeschaut und Nikolaus Rako fiel mir immer schon durch sein inneres Leuchten beim Bhajan-Singen auf. Die Art, wie er mir glückselig erschien, machte mich neugierig und ich wollte gern wissen, wer dieser junge Mann ist. Ich fragte ihn und Nikolaus war bereit, über seine Erfahrung mit Swami zu sprechen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Sathya Sai Baba in Demut zu Füßen. Nikolaus, schön, dass du Zeit für ein Gespräch bei Radio Sai hast. Erzähl doch einfach mal, wann und wie du zu Swami gekommen bist.
Ja, als ich 16 Jahre alt war, da habe ich ein Buch gelesen. Und zwar, ich kann mich jetzt an den genauen Titel nicht mehr erinnern. War das Howard Murphy? Kann sein. Auf jeden Fall war auch noch ein Bild, also die bekannten Afro-Frisur, wo ich das gesehen habe und eine ganz starke Ausstrahlung kam aus diesem Bild heraus, ähnlich und fast noch mehr, als ich Yogananda gelesen hatte. Also das war so eine Ebene etwas. Und es hat mich sehr angesprochen und bei Sundarans war ich dann, bevor ich Hamburg für eine Zeit lang verlassen hatte, als 19-Jähriger.
Erklär unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, wer Sundarams sind.
Ja, Sundarams, das ist eine indische Familie. Die hatten damals in Hamburg an der Elbchaussee ein Haus und haben dort immer Satsang gehalten. Das war auch Donnerstag, soweit ich mich erinnere, abends. Und war eine wunderbare Atmosphäre, sehr indisch. Und es war, ja, wunderbar. Es war sehr, sehr angenehm, dahin zu kommen. Sehr schön.
Also Vichy und Radhika. Und Vichy hat ja, soweit ich mich erinnere, auch das Zentrum in Hamburg erst begründet. Genau. Auf Babas Anraten hin.
Ja, genau. Soweit ich das auch weiß, so war das, ja.
Mhm. Wie bist du damals eigentlich zu Vichy gekommen? Weil die Organisation wurde ja gerade erst gegründet. Also es hat sich ja noch nicht rumgesprochen wie heute. Es gab kein Internet. Wie bist du in die Elbchaussee gekommen?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wer mich da eigentlich hingenommen hat. Es muss ja irgendein Barber-Devotee gewesen sein, den ich getroffen habe. Aber ehrlich gesagt, wie ich da genau hingekommen bin, weiß ich gar nicht mehr. Es war wahrscheinlich eine wundersame Fügung. Ich erinnere mich noch, als ich dieses Bild auf dem Buch von Sai Baba gesehen hatte. Ich hatte das Buch nicht gelesen, aber dieses Bild hatte mich wie elektrisiert, könnte ich sagen. Und ich hatte jemanden gefragt, ob man dorthin kommen könnte. Ich glaube, auf diese Frage habe ich dann wahrscheinlich irgendwann jemanden getroffen, der sozusagen den Kontakt hergestellt hatte zu Vichy.
Ja, und dann erzähl doch mal über deine erste Begegnung mit diesem Wesen, dessen Bild dich ja so angesprochen hat. Wie war es dann, mit einem Mal vor dieser Person leibhaftig zu stehen?
Ja, und zwar bin ich am Heiligabend bin ich angekommen, 1989, also am 24. Dezember. Es war ein ganz besonderer Augenblick für mich, indischen Boden das erste Mal zu betreten. Das Gefühl war eigentlich wie, als ob ich zur Krippe fahren würde, so das innerliche Gefühl, zur Krippe von Jesus Christus. Also ich habe mich wirklich, als ich ankam, ich erinnere mich noch genau, mit dem Flugzeug habe ich den Boden berührt und mit dem Taxi bin ich dann in den frühen Morgenstunden nach Puttaparthi gefahren und kam dann dort an, am ersten Weihnachtstag. Und Swami stand auf dem Balkon, also er hatte ein weißes Gewand an, wie er ja Weihnachten häufig eben ein weißes Gewand anhatte. Und er segnete die anwesenden Devotees und ich merkte eine ganz starke Liebe in meinem Herzen und ich spürte also auch diese Aura, diese Ausstrahlung. Und was ganz wichtig für mich war, ich merkte, dass kein Unterschied war zwischen Christus und Swami, dass es also die gleiche Energie war, eine rosafarbene Liebesenergie, so würde ich das beschreiben. Und es begleitete mich also den ersten Weihnachtstag und zweiten Weihnachtstag. Ich erinnere mich noch an ein wunderbares Theaterstück, wo die ganzen Kinder verkleidet waren als Swami. Und vielleicht erinnern sich viele Sai-Devotees auch daran noch, wenn sie die Bilder kennen, wo Swami zum Schluss mit den ganzen Balvikas-Kindern auf der Bühne stand, die alle verkleidet waren wie er. Und es war eine wunderbare Erfahrung einfach, dass im Grunde genommen auch die Aufgabe, in allem das Göttliche sehen zu können, dass das so dargestellt wurde. Das hat mich sehr berührt dort. Am 27. Dezember hatte ich das große Glück, in den Lines relativ weit vorne zu sitzen. Also das war zweiter oder dritter Platz von vorne in den Lines im Darshan. Und
damals war es ja auch noch relativ leer, da gab es ja auch die große Halle noch nicht.
Genau.
Da habt ihr im Sand gesessen.
Ja, genau, das war alles noch sehr einfach und es war auch nicht so einfach, so lange zu sitzen. Es war wie ein Geschenk. Ich konnte mir niemals vorstellen, dass ich so weit vorne sitze und Swami kam auf mich zu und sagte zu mir, come on boy, you get an interview. Also komm herbei und hat mich aufgerufen und ich sollte zum Interviewraum gehen. Und ich konnte es mir zuerst gar nicht vorstellen, dass er wirklich mich meinte, bis dann mehrere Helfer sagten, ja, get up, steh auf, komm und begleiteten mich dann mehr oder weniger zum Interviewraum. Und es kam zusätzlich noch eine italienische Familie, es waren auch Chinesen dabei und ich würde mal sagen Amerikaner. Also genau wusste ich das jetzt nicht, welche Nationalität die einzelnen Personen hatten. Auf jeden Fall sprach er erst zu den Frauen und materialisierte ihnen Vibhuti, wie das ja immer meistens so war, dass die Frauen zuerst Vibhuti bekamen. Und er sprach mit den Italienern und mit den Chinesen in deren Muttersprache. Das war schon mal ein Wunder. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Mandarin oder Kantones war, aber die Chinesen haben ihn verstanden. Er sprach zu den anderen in Englisch, die Englisch verstehen konnten, aber alle, die kein Englisch verstanden, hat er in deren eigener Muttersprache angesprochen. So hatten die italienische Familie eine sehr kranke Großmutter, die in Italien war. Und sie hatten gebetet, dass Swami ihr helfen möge, dass sie wieder gesund werden möge. Und Swami hatte dieser Großmutter ein kleines silbernes Gefäß materialisiert. Und in diesem Gefäß war Vibhuti. Und Swami hatte genau gesagt, dass die Großmutter dreimal am Tag einen halben Teelöffel in Wasser auflösen sollte und trinken sollte, zu sich nehmen sollte. Und da fragten danach die Italiener gleich, ja, aber das Gefäß ist ja nur so klein. Das ist ja nach 2-3 Tagen schon leer. Da sagte Swami, nein, das Gefäß wird sich dann, wenn kein Vibhuti mehr drin sein sollte, immer wieder auffüllen, bis die Großmutter also wieder ganz gesund war. Und da waren die Italiener so froh und so glücklich und das verteilte sich, diese Energie durch den Raum. Also es war beeindruckend einfach, wie dankbar sie auch waren, die Dankbarkeit, die dabei war.
Was hast du dir denn dabei gedacht? Du warst ja das allererste Mal da. Also für so einen Westler ist es ja nicht ganz einfach, sowas zu hören.
Ja, mir war das nicht fremd. Ich hatte vorher mit 15 oder 16, bevor ich das Buch von Swami gesehen hatte, als ich 16 war, hatte ich schon Yogananda gelesen, die Autobiografie eines Yogi. Und da war ja auch viel die Rede von Materialisationen oder von Duft oder Erscheinung an mehreren Orten gleichzeitig von dem Swami Pranabananda, dem Heiligen mit zwei Körpern, wie es ja heißt, das Kapitel. Und dadurch konnte ich mir vorstellen, dass das möglich war und hatte auch das Gefühl, dass es nicht wie es ja bei Ramakrishna heißt, dass man eben keine Siddhis zur Schau stellen darf, dass das eben für Swami, für Sai Baba eben nicht gilt, weil er eben nicht auf so einer Stufe eines Yogis ist, der in Versuchung geraten könnte, Siddhis für sich selbst zu missbrauchen oder zu instrumentalisieren. Und ich hatte so das Gefühl, das war total stimmig und wie er selber gesagt hatte, ein Visitenkarte oder ein, so hat es, glaube ich, mal dargestellt. Ja, er kam dann irgendwann auch auf mich zu und das Erste war, es war ganz interessant, ich hatte in Heidelberg während des Zivildienstes, das war 1,5 Jahre vorher, also da war ich 20,5 ungefähr, hatte ich von einer indischen Heiligen, Gurumayi Chitvilasananda, das ist die Schülerin von Swami Muktananda, nachdem ich Seva in der Küche gemacht hatte, dort ein Kreuz geschenkt bekommen. Und Swami konnte das Kreuz nicht sehen, da ich es unter dem Hemd trug. Er sagte nur zu mir, you have a cross, du hast ein Kreuz, it's of no good material, es hat kein gutes Material für dich. When I call you in next time, I will make you a better one. Wenn ich dich also das nächste Mal wieder hereinrufe, werde ich dir ein besseres Kreuz materialisieren. Und dann stellte er mir die Frage, what do you want? Und ich hatte zwar gar nicht gedacht, dass ich jemals die Chance hätte, überhaupt ein Interview bekommen zu können, aber trotzdem hatte ich mir viele Fragen überlegt. Die waren in dem Moment alle wie weggeblasen und ich musste dann also schnell in meinem Geist etwas möglichst Hohes, Selbstloses, Spirituelles. Ich habe kurz die Augen auch geschlossen und habe dann gesagt, einfach frei heraus, Prema, also Liebe, Paramatman, höchstes Licht oder höchste Vollendung und Self-Realization, Selbstverwirklichung. Und im Grunde genommen hatte ich noch einen weiteren Wunsch, und das war das Dharma, also die Aufgabe zu finden, die ich in meinem Leben habe, sozusagen den Dienst, weswegen ich hierher gekommen bin, das genau zu finden. Das habe ich aber nur gedacht, das habe ich dann nicht mehr ausgesprochen. Und da sagte Swami zu mir, yes, yes, I know, very, very happy. I will help you to attain self-realization this life. Also ich werde dir helfen, Selbstverwirklichung in diesem Leben zu erreichen. Das war ein großes, großes Geschenk und ich wusste auch gar nicht so recht, wie mir geschah, dass ich also von jemandem wie Swami eben diese Worte bekommen habe. Und er hat mich dann noch in den Nebenraum hereingerufen, wo ich dann alleine mit ihm war. Ich konnte einmal Pada Manaskar nehmen, also die Füße berühren. Er hat dann in seiner rechten Hand Gangeswasser materialisiert. Es war beeindruckend, es war wie ein Quell, kann man sagen. Also er hat dann die Hand so zu einer Kuhle geformt, sodass das Wasser also in der rechten Hand blieb, und hat dann meine Bronchien eingerieben mit dem Wasser, weil ich hatte als kleiner Junge, hatte ich häufig Bronchitiden Richtung Asthma, und sozusagen meine Schwachstelle waren eigentlich immer die Atemwege. Ich merkte, dass er dadurch etwas von mir genommen hatte, gereinigt hatte. Das war ein sehr großes Geschenk.
Woher wusstest du, dass das Gangeswasser ist?
Er sagte es selber zu mir, dass er jetzt ein Gangeswasser materialisieren würde. Und ja, es hatte auch eine ganz reinigende Kraft. Das spürte ich, so eine ganz starke Ausstrahlung. Und als Swami das Ganga-Wasser materialisiert hatte und meine Bronchien eingerieben hatte, da hat er dann von mir ganz viele schlechte Qualitäten aufgezählt, an denen ich zu arbeiten hatte. Also er hat richtig Bad Mind, schlechter Geist, Bad Food, schlechte Ernährung, Bad Relationship to your parents, schlechte Beziehung zu deinen Eltern, Bad Relationship to Girlfriends, What are you doing? Studium, no concentration, also keine Konzentration im Studium. Und nachdem er mir so viel Gutes getan hatte, war das natürlich ein ziemlicher Schock und wollte ihn eigentlich fragen, ja, wie soll ich mich denn den Eltern gegenüber verhalten? Was soll ich mit meiner Ernährung besser machen oder Gesundheit? Ich kam aber nicht dazu, irgendwie diese Frage zu stellen, und ich merkte auch, dass da ich innerlich selber schauen müsste, dass es wie eine Art Koan war, das ist zu tun, aber du musst selber gucken, wie du das wieder besser machst. In dem Moment war ich ein bisschen, wie soll ich sagen, aufgebracht, dass ich keine klare Antworten bekommen hatte. Aber es hat sich dann wieder gegeben, weil ich merkte, das ist meine eigene Aufgabe, das herauszufinden. Peu à peu habe ich so einige Sachen, bin ich dann angegangen, ja. Ja.
ठंडी हवा के झोंके तेरी याद लाते हैं फूल और कलियां तेरी गीत सुनाते हैं नील गगन में पंछी साथ हो जहां भी मैं जाऊं वहां तुम ही तुम हो, ओ मेरे साई तुम मेरे पास हो, जिधर भी मैं दे
also das erste Interview.
Ja, es war eine sehr intensive Zeit, die weiteren Tage, und ich erinnerte mich ja noch, dass Swami zu mir sagte, dass er mir ein Kreuz materialisieren würde. Und da ich nur geplant hatte, 2,5 Wochen zu bleiben, näherten sich die Tage, wo ich dachte, ja, wird das jetzt dieses Mal noch was oder vielleicht doch erst nächstes Mal? Dann kam also Silvester und der 1. Januar 1990. Und am 2. Januar saß ich wieder relativ weit vorne, also vielleicht in der 3. oder 4. Reihe. Swami kam auf mich zu und winkte mich ein zweites Mal rein. Und relativ am Anfang nahm er mich, also in dem großen Interviewraum, es waren wieder verschiedene Gruppen da, an die ich mich jetzt im Detail nicht mehr so genau erinnern kann. Auf jeden Fall nahm ich das Kreuz ab, das ich von Guru Mahesh Vilasananda bekommen hatte, und er materialisierte ein sehr großes, schweres, goldenes Kreuz, ein Kreuz des Südens, wie es auch heißt. Das ist also ein gleichschenkliges Kreuz, so ähnlich wie es von den Tuareg getragen wird, also von den afrikanischen Stämmen in Afrika. Und oben, ja, es erinnerte mich etwas wie an eine Dornkrone. Also ein rund, unten das gleichschenklige Kreuz, ganz schwer mit richtig Pfeilspitzen und oben diese Dornenkrone aus massivem Gold. Es hatte sogar einen Stempel. Also es war wirklich sehr, sehr schwer. Er hat es mir also selber sogar noch umgehängt. Es war wirklich beeindruckend. Ich sah es, wie es sich in seiner Hand materialisiert hat.
Ist das schwupp auf der Hand oder sieht man es stückchenweise kommen? Ich kann mir das so gar nicht vorstellen, wenn das so ein großes Teil ist.
Nein, er hatte die Hand wirklich so, dass man die Handfläche sehen konnte, Und das Kreuz hat sich komplett materialisiert. Also es war nicht, dass es irgendwie anfing und sich langsam zu materialisieren, sondern es war da einfach. Es war da, als ob es schon immer da gewesen wäre. Es war wirklich ein besonderes Wunder. Und es war auch nicht mit einer Handbewegung, wie jetzt jemand, der Zweifel hätte, ein Wissenschaftler, dass er es irgendwie hätte aus dem Gewand heraus.
Aus dem Ärmel schütteln.
Ja, schütteln können oder so. Das war in der Position nicht möglich. Also es war ein besonderes Wunder. Und ich fühlte mich sehr gesegnet, merkte aber auch, dass er mir durch dieses Kreuz auch sehr viel abgenommen hat. Also ich fühlte mich, gut, ich musste dieses Kreuz noch tragen.
Das Kreuz mit der Dornenkrone.
Genau, das Kreuz mit der Dornenkrone, ja. Und als ich hinauskam aus dem Interviewraum, sind ganz viele Inder zu mir gekommen und wollten alle das Kreuz, das verbreitet sich wie ein Lauffeuer, alle berühren und so. Und ja, ich habe es dann erstmal versteckt und bin dann erstmal weggegangen, weil ich hatte erstmal das Gefühl, es sollte so für mich da sein und ich musste es erstmal selber auf mich wirken lassen. Und bin dann durch den Ashram gegangen und es war noch ein ganz besonderer Darshan, den ich dann noch bekam, denn Swami fuhr durch den Ashram mit dem Auto, hatte das Fenster auch runter. Ich stand da sozusagen Spalier und als er an mir vorbeifuhr, zeigte er auf mich. Und auch da dachte ich zuerst, ja, meint er mich oder wen meint er? Er zeigte da zu mir hin. Und wieder haben Sevadals mich darauf hingewiesen, dass er mich meinte. Und ich merkte in dem Moment, dass eine ganz starke Energie von ihm ausströmte in mein Herz hinein und ganz viel sich in mir bewegt hat und geöffnet hatte in meinem Herzen. Auch große Trauer, es kam alles an die Oberfläche. Und es war ein Tag, bevor ich wieder nach Deutschland zurückgeflogen bin. Als ich in Deutschland ankam, war ich erstmal 3 Wochen lang krank. Also ich hatte dann Bronchitis, all das, was ich als kleiner Junge hatte, als Probleme kam nochmal richtig hoch und wurde gereinigt. Ja, das war die erste Reise zu Swami. Vielleicht kann ich auch noch etwas von der zweiten Reise erzählen.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, dass man als 15-Jähriger schon Yogananda und das alles gelesen hat. Ist das durch deine Eltern gekommen oder woher kam deine Faszination?
Ja, meine Mutter ist Yogalehrerin, also hat sich intensiv beschäftigt auch mit Yoga und hatte damals selber, interessanterweise hat sich das wiederholt, unerlaubterweise mit 15 oder 16 Mitte, Ende der 50er Jahre hatte sie Yogananda gelesen, hat sich immer eingeschlossen, weil das ihre Mutter unmöglich fand, dass sie sich mit so komischen yogischer Literatur beschäftigt hatte, was damals ja noch überhaupt nicht bekannt war im Westen. Also wirklich, das waren die Anfänge, Yogananda.
Gab es denn das Buch überhaupt schon in Deutsch?
Ich glaube, sie hat es wohl auch auf Englisch gelesen. Sie hat es mir immer erzählt, dass sie sich eingeschlossen hatte auf der Toilette oder im Badezimmer. Und da hat sie dann das Buch gelesen, ja. Es kann sein, dass schon ein Manuskript schon von irgendwelchen deutschen Yogalehrern übersetzt wurde. Aber es gab kaum welche, die sich damit beschäftigt hatten. So bin ich damit groß geworden. Wobei ich schon das große Geschenk sehe einerseits, dass ich früh mit geistigen, spirituellen Dingen in Kontakt gekommen bin. Andererseits ist es auch nicht so einfach für einen jungen Menschen, bevor er vielleicht die Erdung hat, sich mit so vielen geistigen Dingen auseinanderzusetzen oder vielleicht auch mehr oder weniger durch die Mutter damit hineingezogen werden, dass eine Zeit auch der Rebellion gegen diese ganzen Sachen bei mir auch schon da war. So dass ich also als Junge schon mit auf Yoga-Seminaren war und dadurch eben vielleicht sogar zu früh mit so Sachen wie Chakren und Energie in Verbindung gekommen bin und das vielleicht auch nicht immer so gut war.
Hast du denn das Gefühl, du hast ein bisschen von deiner Jugend hergegeben dadurch? Also von dem Spielen draußen, Fußballspielen?
Das könnte man auch so sehen, ja, dass ich mich eigentlich von allem womit sich Jugendliche mit vielen Sachen ferngehalten habe, womit sich andere Jugendliche beschäftigt haben und ich dann meditiert habe oder Yoga-Übungen gemacht habe oder Bhajans gesungen habe oder ja, das stimmt.
प्यार प्यार का सागर है,
तू प्यार का सागर है,
तेरी एक बूंद के प्यासे हम,
तेरी एक बूंद के प्यासे हम,
तू प्यार का सागर है, प्यार का सागर है।
Ja.
Warst du denn gemeinsam mit deiner Mutter mal in Putterparty?
Nein, ich war mit meiner Mutter nicht in Putterparty. Sie konnte nicht so viel anfangen mit dieser, obwohl das ja im Endeffekt bei Swami, bei Sai Baba gar nicht so ist, mit der Verehrung von Persönlichkeiten, also von Gurus. Wobei ich auch manchmal eben gedacht hatte, dass die Gefahr ist, wenn man Yoga-Lehrerin oder Yoga-Lehrer ist, dass man selber sein Ego sehr aufbaut und dadurch, wie soll man das jetzt genau formulieren, eine Gefahr besteht des Weges, dass man sich jetzt also vorstellt, man wäre die tolle Yoga-Lehrerin oder der wunderbare Yoga-Lehrer, dass sozusagen eigentlich ein wahrer Meister auf dem spirituellen Weg sehr wichtig ist, aber meine Mutter hatte eben eher die Vorstellung im Islam ist, dass also die Unpersönlichkeitsphilosophie, also dass im Grunde genommen kein Bildnis von Gott gemacht wird und dass es sich also um einen Gott, natürlich, dass sie an Gott glaubte, aber eben nicht verkörpert in einer Person. Und für mich galt es aber nicht so. Also ich hatte einfach diese Chance gesehen, einen Avatar oder einem Gott in Form eines Menschen zu begegnen, dass das ein ganz großes Geschenk ist, weil sich eben die göttliche Energie sozusagen in einer Form fokussiert. Und wenn diese Chance da ist, dass man also diese Chance wahrnehmen sollte, Kontakt zu einem Meister, so einem hohen Meister, einem Avatar, aufzunehmen, ja. Ja.
Dann die zweite Reise.
Ja, ich bin ein zweites Mal nach Indien geflogen. Das war im Juli 1991. Und anderthalb Monate vorher hatte ich abends also das große Kreuz von Sai Baba um den Hals an einer richtig schweren Silberpanzerkette. Und am nächsten Morgen war die Silberkette noch da, aber das Kreuz hatte sich aufgelöst, hatte sich dematerialisiert. Und ich habe überall geguckt, unter dem Bett, im Bett. Es blieb dabei, es war nicht da. Und es war auch niemand da, der mir das hätte abnehmen können in der Nacht. Und ich machte mir große Gewissensbisse, ob ich etwas falsch gemacht hätte, dass ich es vielleicht nicht verdient hätte, mir dieses Kreuz zu tragen. Oder das war mir aus dem Grunde, dass das Kreuz zurückgezogen hat. Bis mir aber eigentlich klar wurde, dass das Kreuz seine Aufgabe erfüllt hatte, dass es sozusagen von mir genommen wurde. Und ich hatte natürlich bezüglich dieser Angelegenheit viele, viele Fragen und flog dann eben im Juli 1991 wieder zu Swami. Bin einen Monat dort geblieben, habe viel Seva gemacht, habe da beeindruckende Sachen erlebt. Wir haben in der Küche, also haben wir gekocht und haben dann für die armen Dorfbewohner Essen ausgeteilt. Und es waren so viele Wunder in dieser Seva, dass das für mich fast eine höhere Bedeutung hatte, in dem Moment, als zum Darshan zu gehen. Weil ich dort die ganzen Wunder merkte, die Swami bewirkt hatte. Der Brunnen war leer und es war immer genug Wasser für alle da. Die Ölfässer, die wir da getragen und gerollt haben und zur Küche hochgeschleppt haben, die waren unglaublich leicht. Also das waren vielleicht 50 Liter und die konnte man so anheben wie ein paar Wasserkannen. Also es waren ganz viele Wunder. Desto mehr vom Herzen her Bhakti da war, desto leichter wurde das. Wunderbar war dann auch die Austeilung des Essens. Wir sind also mit LKWs teilweise rausgefahren, noch in die Dörfer und teilweise hinten bei den Sheds haben wir das Essen ausgegeben. Da sind dann die Dorfbewohner alle hingekommen. Zehntausende sollen es gewesen sein. Und alle hatten sie diese Blätter. Und dann ist man mit den Töpfen also von einem zum nächsten gegangen. Und es war ein ganz großes Geschenk, also dieses Prashad auszugeben. Ich durfte allerdings nur, da ich noch unter 25 war, nur einen Monat im Ashram bleiben. Ich habe einen Freund kennengelernt, einen indischen Freund, Ramesh, deren Mutter auch eben in Puttaparthi im Dorf wohnte. Und er arbeitete selber auch in der Küche und wir haben zusammen also gearbeitet und hatten die Idee, da ich ja nach einem Monat den Ashram verlassen musste, eine Pilgerfahrt zum Himalaya zu machen und sind dann also zu seiner Mutter gegangen, wie es ja üblich ist, wenn man eine Pilgerreise macht für einen Inder, dann sollte er seine Mutter fragen, um Erlaubnis bitten oder seine Eltern. Und die Mutter sagte, nein, nein, Himalaya, das gestatte ich euch nicht, aber ihr könnt eine Pilgerreise durch Südindien machen. Also sie hatte vielleicht Angst, dass wir nicht wiederkommen würden, wenn wir in die Himalaya gehen. Naja, auf jeden Fall sind wir dann losgefahren. Und das Schöne war, dass Ramesh nicht nur Telugu, Tamil, Hindi und noch ein paar andere Sprachen, Malayalam sprach, sondern auch sämtliche Dialekte und in jedem kleinen Dorf mindestens einen Rikscha-Fahrer kannte, der uns dann von einem Tempel zum nächsten brachte. Und wir haben also wirklich, es war eine ganz besondere Reise, weil ja so einen Kontakt zu Indern hat man als Westler selten. Wir sind also gefahren nach Madurai und haben den Tempel besichtigt. Wir waren an der Südspitze, wo es rübergeht nach Lanka, dem Tempel Ramakupam oder so ähnlich. Wir waren in Trivandrum in Kerala. Ich durfte einige Tempel besichtigen, was ein besonderes Geschenk war. Und das Witzige war, man musste, um als Westler zugelassen werden, verschiedene Mantren vorsingen damals. Und nur wenn man die einigermaßen gut gesungen hatte, durfte man den Tempel betreten. Und dann wurde also das natürlich Gayatri gesungen und einige andere Mantren, die mir vorher Ramesh noch beigebracht hatte, die ich noch nicht kannte. Und so habe ich also auch Tempel, die eigentlich für Westler gar nicht offen sind, also nur für Brahmanen und nur für Hindus, durfte ich besichtigen und das war auch ein ganz besonderes Geschenk. Wir waren auch in Valikau, wir waren bei Amaji gewesen auch, bei der Heiligen, die die Devotees umarmt. Und das war auch eine sehr besondere Erfahrung. Dort war gerade Hochwasser auf der Halbinsel. Wir haben Sandsäcke getragen und den Ashram also befestigt. Und sie fragte mich nach Sai Baba und segnete mich für die Reise, da ich sagte, dass ich zurückfahren würde zu Sai Baba, um dort noch einen Monat zu verbringen. Auf der Fahrt von dort nach Guruvayur, wo ein großer Krishna-Tempel auch ist, da bin ich sehr krank geworden. Da hatte ich 40,5 Grad Fieber. Ich bin mit Ramesh dann zu einem ayurvedischen Arzt gegangen, der mir verschiedene Kräuter gegeben hatte und auch im Garten noch ein spezielles Kraut gepflückt hatte, das ich dann einnahm und nach 3 Tagen war ich wieder gesund, konnte wieder weiterreisen. Es war eine ganz besondere Reise, auch um jetzt an Swami zu denken, die Verehrung, die Sai Baba von großen Lehrern und anderen Swamis entgegengebracht wurde. Wir hatten den Ananda Ashram besucht, wo ununterbrochen immer das Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram Mantra gesungen wird. Und auch dort war der Swami Satchidananda, der sehr positiv über Sai Baba sprach. Und es war sehr schön, dass die Verehrung ganz Indien für Swami so hoch war. Beeindruckend war dort in dem Ashram auch, dass Kinder aus der Schule kamen und 3 Stunden kleine Kinder Likita Japam geschrieben haben, also das Mantra Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, und mit so einer Konzentration sich der Aufgabe gewidmet haben, das war sehr, sehr beeindruckend. Dann sind wir zurückgekommen nach Puttaparthi. Ramesh Mutter hatte Malaria bekommen und wir mussten uns um sie kümmern. Wobei bei Indern ist es nicht so stark, wie wenn ein Westler es bekommt. Und ich musste sehr aufpassen, dass ich selber mich nicht durch eine Mücke anstecken ließ. Und kam dann wieder in den Ashram und konnte ja dann wieder einen Monat dort bleiben. Machte weiterhin Seva mit Ramesh und hatte mich sehr darüber gefreut, dass er sich also beworben hatte für das Super Speciality Hospital in Bangalore, dort arbeiten zu können. Und er hatte also eine Zusage bekommen, dass er dort arbeiten durfte. Dann war es am 27. September, dass ich ein weiteres Mal im Darshan sehr weit vorne saß und Swami mich hineinrief und ich ja dann die ganzen Fragen hatte. Warum hatte sich das Kreuz dematerialisiert? Die Hauptfrage, die ich jedoch hatte, war, da ich so viele Meister in Indien kennengelernt hatte und ich mich eigentlich Christus auch sehr verbunden fühlte, wer ist wirklich mein Meister? Die Frage hatte ich immer noch in mir. Und da sich Swami mit allen anderen diesmal sehr beschäftigte und man kennt das so, mich eigentlich gar nicht so richtig beachtet hatte, merkte ich, dass es am besten wäre, wohl die Augen zu schließen und die Frage innerlich zu stellen. Und stellte also diese Frage innerlich, wer ist mein Meister? Und als Antwort sah ich Christus stehen, und zwar vor einem hohen Bergmassiv. Also es könnten eher Himalaya als Alpen, also sehr, sehr hohe Berge. Und er hatte die Hände erhoben und es strömte aus den Händen rosafarbenes Licht aus dem Ajna-Chakra und aus dem Herzen. Und ich merkte, wie dieses rosafarbene, pinkfarbene Licht die ganze Erde einhüllte und mich einhüllte. Und gleichzeitig erinnerte ich mich aber daran an den ersten Darshan von Swami, den ich hatte am ersten Weihnachtstag, anderthalb Jahre vorher, 1989, wo er ja auch das weiße Gewand anhatte und diese Energie von Christus und Swami ineinander verschmolzen ist, also dass es eine Energie ist. Und das war eine wunderbare Antwort auf meine Frage, so dass ich auch die Frage eigentlich äußerlich gar nicht stellen musste mehr. Ja.
Und die andere Antwort interessiert mich natürlich auch, wenn es jetzt nicht zu persönlich ist, warum sich das Kreuz dematerialisiert hat.
Ja, die Frage habe ich innerlich nicht mehr gestellt, weil das so diese andere Antwort, die ich in der Meditation empfangen hatte, so beeindruckend war, dass das für mich in Ordnung war. So. Also die Vorstellung wirklich, das Kreuz hatte seine Aufgabe erfüllt. Ja.
Welches ist denn für dich jetzt die wichtigste Lehre von Swami?
Im Grunde genommen diese Liebesenergie, also was er formuliert hat, start the day with love, fill the day with love and end the day with love. Dass ich natürlich auch wiederum mit Jesus Aussage deckungsgleich ist. Liebe deinen Nächsten als dich selbst oder dein Selbst, wie man es verändern könnte auch. Und dass der Dienst am Menschen eigentlich Gottesdienst ist. Wie er so schön immer gesagt hat, Naraseva, Narayana Seva. Der Dienst am Menschen ist der Dienst an Gott. Und dieser Dienst ist viel wichtiger als die höchsten, nicht geerdeten spirituellen Praktiken, die man machen kann. Ja, so habe ich das empfunden. Liebe und Dienst. Für jeden hat vielleicht Swamis Lehre eine andere Bedeutung. Also für mich hat dieser Bhakti-Aspekt eine sehr große Anziehung. Also der Aspekt des Herzens, der Aspekt von Bhakti-Yoga, das Singen hat eine große Bedeutung und das Rezitieren von Mantren. Aber er hat im Grunde genommen für alle Menschen einen Weg zur Verfügung gestellt. Er hat wunderbare Schriften hinterlassen, für Menschen, die sich eher auf dem Wissensaspekt, dem Jnana-Yoga, interessieren. Auch dort finden Menschen das, was sie brauchen in Swamis Lehre. Genauso Menschen, die sich mehr wirklich dem Arbeiten, dem Karma-Yoga hingezogen fühlen, hat er auch ganz viele Möglichkeiten gegeben, diesen Weg zu erfüllen. Es war diese große Bandbreite, die Swami abgedeckt hat. Und dass er es wirklich gelebt hat und nicht nur darüber gepredigt hat. Das ist wirklich für mich das größte Geschenk, das Swami uns gegeben hat. Ich erinnere mich an einen Besuch von der Moschee in Puttaparthi und habe mich mit dem Imam unterhalten. Und es war für mich beeindruckend, dass wirklich durch Swami der Islam und der Hinduismus sich dort angenähert haben, auch schon durch Shirdi Sai Baba natürlich damals. Aber dass er das Werk fortgeführt hat.
Wenn dich jetzt jemand fragen würde, der zwar den Namen Sai Baba gehört hat, aber sonst nichts weiß, gibt es da irgendein Buch oder eine Schrift, die du ihm empfehlen würdest zu lesen? Weil du ja eben gesagt hast, Baba hat für jeden etwas. Würde dir da was einfallen?
Also ich fand das Buch My Baba and I von Hislop sehr beeindruckend. Weil es ganz klar auch jetzt für einen Westler, den Zugang, den ein Westler zu einem indischen Meister oder indischen Avatar bekommen hat, sehr klar schildert und darstellt. Und auch die Geschichten, wie gesagt, dass viele Anhänger womöglich von Ehepaaren ein Teil alles Indische abgelehnt haben und wirklich nur Christus verehrt haben. Und durch kleine Wunder, es wurden ja Bilder von ihm aufgenommen, wo dann, als das Bild entwickelt wurde, Christus erschien statt ihm oder andere, die Mutter Maria oder Madonna. Das fand ich sehr schön beschrieben in diesem Buch.
Wie ist das jetzt für dich ohne seine körperliche Form?
Es war schon ein Schock. Aber ich denke, wir haben alle eine große Aufgabe, das Werk von Swami fortzuführen, indem wir möglichst viel von dem, was er uns mitgegeben hat, umsetzen. Und es ganz wichtig ist, dass der Meister, der Guru, der Lehrer im Inneren gesehen werden kann, ob man das jetzt Antaryami nennt oder Paramatman, dass wir Kontakt in unserem Herzen zu Swami haben und dass wir von der Form nicht abhängig sind. Dass wir also trotzdem weiter nach seiner Lehre leben. Ich meine, was Swami sagte, dass er als Prema Sai zurückkommen wird, ist natürlich ein ganz besonderes Geschenk und vielleicht erleben wir das ja auch noch. Ja.
Ja, danke dir.
Sehr gerne.
Damit geht unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Mein Dank gilt Nikolaus Rako, dass er uns seine Begegnung mit Sai Baba geschildert hat. Mich hat dieses Gespräch wirklich sehr berührt. Und ich kann Swami gar nicht genug dankbar dafür sein, solche Schätze für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heben zu dürfen. Von Swami wissen wir inzwischen schon, dass er ein fleißiger Radio-Sai-Hörer war und diese Frequenz seinen Studenten wärmstens ans Herz gelegt hat. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Sendungen haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Und ich möchte Sie noch auf unsere Newsletter hinweisen. Der erscheint jeden Freitag in 5 bis 6 Zeilen. Darin erfahren Sie, welche Sendung Sie am Sonntag um 11.30 Uhr und in einer Wiederholung um 19.30 Uhr erwartet. Haben Sie noch einen guten Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Evelyn Seliger.